Authentisch, der Lifestyle-Podcast im Zeichen von Authentizität, Spiritualität und Mindset mit Marco und Yoga Markus.
Der Traum von ortsunabhängigem Arbeiten, am besten noch am Strand als Freelancer. Genau darüber sprechen wir heute in der Folge mit Nadine. Sie lebt schon seit einigen Jahren auf Bali, ist selbstständig und berät mittlerweile ihre Kundinnen genau dazu. Was braucht es, um sich selbstständig zu machen? Was muss beachtet werden? Und ganz viele Tipps und Tricks. Wenn dir diese Folge gefällt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du uns eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast schenkst. Mit nur wenigen Klicks und wenigen Sekunden Aufwand hilfst du uns dabei, sichtbar zu werden, die Reichweite zu steigern und weiterzukommen. Und nun Flipflops an, Kokosnuss auf und viel Spaß bei der neuen Folge. Ich finde es die Ironie schlechthin, weil normalerweise, wenn ich mit Nadine spreche, passt es eigentlich super gut zu dem heutigen Thema. Und normalerweise höre ich irgendwelche Geckos oder so im Hintergrund, weil sich Nadine auf Bali befindet. Und wir sprechen schon seit gefühlt einem Jahr darüber, dass wir über das heutige Thema sprechen möchten. Und jetzt kommt die Ironie. Heute zum Aufnahmedatum sitzt Nadine in Deutschland.
Ja. Das kommt nicht also, ganz oft vor, aber tatsächlich bin ich gerade in Deutschland, ja.
Ja. Was allerdings, muss man ja sagen, tatsächlich das Zeitmanagement etwas leichter macht. Mhm. Also so der Timeslot zu finden, wo es passt, von den unterschiedlichen Uhrzeiten ist heute besser. Liebe Nadine, ja. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, du darfst dich gleich mal selber so in ein paar Worten vorstellen für alle, die dich nicht kennen. Ja. Wir wollen heute auf jeden Fall über das Thema ortsunabhängig arbeiten sprechen. Finde ich, ist eigentlich eine gute Dreierkombi bei uns heute, weil eben Nadine normalerweise auf Bali, Markus ist auch mal gern unterwegs und packt seinen Laptop zum Arbeiten mit ein. Ich könnte es rein theoretisch und mache es aber nie. Finde ich eine geile Kombi.
Also Nadine packt nicht so gerne.
Ja, das ist mein Thema. Das ist mein Thema. Ich und Packen. Bei der letzten Workation im Geschäft hatten wir nur Handgepäck gebucht, was wirklich für die Anzahl an Tage total Sinn macht. Das ist für mich eine Herausforderung. Alle, die mich ein bisschen kennen, können sich das auch vorstellen. Egal. Nadine, stell dich doch mal mit ein paar Worten vor, für alle, die dich noch nicht kennen.
Sehr gerne. Also, mein Name ist Nadine Mandrella. Ich kenne Marco jetzt seit, weiß ich gar nicht, 1-2 Jahren ungefähr. Nee, länger?
Also mindestens zwei.
Man verliert jegliches Zeitgefühl, wenn man ortsunabhängig arbeitet. Das schon mal vorweg. ich mache den ganzen Spaß mit dem ortsunabhängigen Arbeiten jetzt schon seit über 8 Jahren. Also im April 2016 habe ich damals angefangen, habe mich selbstständig gemacht als Freelancer, wusste zu Beginn noch gar nicht so genau, was ich überhaupt arbeiten werde. Das hat sich dann alles so im Laufe der Zeit ergeben. Und dadurch, dass ich so ein bisschen was aus meinem Leben auf Instagram damals geteilt habe, hat es sich ergeben, dass immer mehr Menschen einfach nachgefragt haben, so, hey Nadine, was machst du da eigentlich? Du bist ja jetzt schon seit einem Jahr am Urlaub machen und tingelst irgendwo durch Thailand und durch Bali und so weiter. Wie finanzierst du dich eigentlich? Wie geht das alles? Und da fing das dann so an, dass ich gemerkt habe, okay, Leute haben Interesse am ortsunabhängigen Arbeiten, wünschen sich das vielleicht auch für ihr Leben. Und dann habe ich angefangen, quasi anderen Menschen beizubringen, wie sie sich das Gleiche aufbauen können. Und das mache ich parallel heute auch immer noch in verschiedenen Programmen, in Mentorings, begleite ich Menschen dabei, sich auch ortsunabhängig selbstständig zu machen. Genau.
Ja, ich finde, fangen wir doch mal wirklich direkt damit an. Du hast auch schon so ein schönes Datum genannt. Wir haben ja schon mal im Vorfeld gequatscht. Wie sah denn dein Leben vor dem ortsunabhängigen Arbeiten aus?
Furchtbar.
Okay, danke, nächste Frage.
Verglichen zu heute, furchtbar. Ich sage es euch. Vielleicht, ja, wo setze ich an, ohne jetzt meinen Lebenslauf hier erzählen zu müssen. Also vielleicht mal so ganz im Schnelldurchlauf. Ich war bei der Stadtverwaltung in Buxtehude, also ich war so eine kleine Verwaltungstante im Einwohnermeldeamt, habe damals schon so gemerkt, boah, nee, irgendwie muss es mehr geben in meinem Leben, als hier Personalausweise auszudrucken, hätte ich fast gesagt.
Ist es ja fast.
Auszustellen. habe dann mich entschieden, nochmal kurz studieren zu gehen, habe Tourismusmanagement studiert, was jetzt letzten Endes irgendwie gar nicht dazu beigetragen hat, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann, weil was lernt man in so einem Bachelorstudium? Nix gefühlt. Ich bin dann nach Frankfurt gegangen, dachte die ganze Zeit während meines Studiums, dass es mein großes Ziel ist, für eine große deutsche Fluggesellschaft zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier den Namen droppen dürfen.
Ach, das reicht.
Man kann okay. Je nachdem, wie die Erfahrung war, würde ich sagen.
Vielleicht droppen wir den Namen nicht.
Genau.
Genau, und habe dann ein Jahr lang in Frankfurt am Flughafen gearbeitet für diese Airline, im Büro allerdings. Und im Praktikum, muss ich dazu sagen, also es war keine Anstellung, es war erstmal nur quasi im Bachelorstudium. Und habe dann so während dieses Praktikums gemerkt, während diesen einen Jahres, durch so eine Art Burnout, würde ich fast sagen, in den ich da geraten bin, weil ich so versucht habe, die super Praktikantin des Jahres zu werden, damit ich anschließend eine Anstellung dort angeboten bekomme, ne, wie das halt so ist. Man macht sich dann tot und will ja herausstechen, damit man anschließend da einen Job bekommt, weil ich halt echt so dachte, das ist mein Ziel, da will ich hin, das soll es werden für mich. Ne? Also ich war so voll auf dem Karrieretrip, könnte man sagen. Und dann habe ich aber während dieses einen Jahres gemerkt, ey, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall ist es das. Also ich habe wirklich gemerkt, vor allem diese ganze Konzernwelt, in der ich ja vorher noch nie war, wie es dazu geht, wie man da behandelt wird, wie man, ja, also das ganze Paket hat einfach für mich dann nicht mehr gepasst. Und ich musste aber da einmal reintauchen, um das feststellen zu dürfen, ne? Weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich noch die nächsten 3 Jahre irgendwie gedacht, ja, das ist mein großer Traum und da soll es hingehen. Aber ich habe dann halt echt so innerhalb von einem Jahr gemerkt, nee, auf gar keinen Fall. Und dann stand ich aber sehr perspektivlos plötzlich da, weil wenn du die ganze Zeit einem Ziel nachjagst und dann dort bist und merkst, oh nee, das ist es gar nicht, was ist es denn dann? Und dann hatte ich erstmal so eine kleine Sinnkrise, bin reisen gegangen, Backpack auf und ab nach Südostasien, so Thailand, Malaysia, Singapur, was man dann halt so macht. Und war dann in Südostasien und habe so gemerkt, den Menschen hier geht's richtig gut, obwohl die viel, viel weniger haben als wir in Deutschland. Man hat viel, viel mehr glückliche Gesichter plötzlich gesehen als in Frankfurt in der U-Bahn. Und dann war ich so, okay, warte mal, vielleicht muss ich mein komplettes Weltbild jetzt einmal auf den Kopf stellen und mal wirklich überlegen, was möchte ich denn eigentlich? Weil das wird uns ja immer sehr abtrainiert, würde ich mal behaupten, in Deutschland, ne? Wirklich dem nachzugehen, was wir eigentlich wirklich wollen. Ja, und dann war das einfach so ein Prozess, der dann über mehrere Monate ging. Ich bin dann nach der Reise erstmal zurück nach Deutschland, weil ich dachte, ich muss mich jetzt auf so einen Erwachsenenjob nach dem Studium bewerben und ich muss ja jetzt was damit machen und ich muss jetzt im Tourismusbereich arbeiten. Und irgendwann, ich habe es dann versucht, ich war dann in einer Agentur, ganz kurz, 6 Wochen, habe direkt wieder gekündigt, weil ich einfach gemerkt habe, nein, Nadine, das ist es nicht. Versuch dich jetzt nicht hier in eine Schublade reinzupressen, in die du nicht reingehörst. Und dann habe ich online irgendwie durch Zufall herausgefunden, dass es Menschen gibt, die ortsunabhängig arbeiten als Freelancer. Natürlich auch noch mit vielen anderen Dingen, aber so dieses Freelancer-Ding, das war so das, was meine Attention quasi bekommen hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast das jetzt im Kopf, das probieren wir jetzt mal aus. Und dann habe ich es ausprobiert. 8 Jahre später sitzen wir hier.
Ja, ich fand es so, also vielen Dank fürs Teilen. Mhm. Und ich fand es so, als wir zwar uns mal wieder so ausgetauscht haben, fand ich das so spannend, weil du ja, das hast du jetzt auch beschrieben, du warst ja wirklich sehr fokussiert darauf, alles zu geben, um dahin zu kommen. Ne? Also du hast da ja wirklich, das war für dich glasklar, du möchtest das erreichen. Und dann kommt so dieser Moment, und ich kann das so gut nachempfinden, du stehst da plötzlich da und du erkennst, nein. Und dieses Nein ist aber so massiv, dass es da auch kein, es gibt kein Zurück mehr. In dem Moment ist das Thema durch, es geht ja nicht. Ich hatte es mal in einem Job, da war ich auch sehr unzufrieden und ich konnte mich so ein paar Wochen, Monate konnte ich mich da so durchschleifen, und eines Morgens saß ich im Auto, ich habe die Hände ums Lenkrad gekrallt, ich habe geschrien, ich habe wirklich so eine Hasswut in mir gehabt. Mhm. An dem Tag, ich bin raus, habe meinen Eltern angerufen, ich so, ich komme heim, ich möchte, dass ihr mit mir die Kündigung schreibt, dass einfach noch jemand das drüber liest und so, ich kündige morgen. Ja. Und ich habe das gemacht. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergeht, aber für mich war klar, es ist vorbei, es geht nicht mehr, ich halte keinen Tag länger aus. Und ich finde, es ist ein ganz interessanter Punkt, und ich fand auch interessant, so wie du das sagst, uns wurde abtrainiert, ist jetzt eine Geschichte, ob vielleicht unsere Generation da noch, schon nochmal ein bisschen anders ist und jetzt vielleicht bei der, sag ich mal, der nachkommenden Generation das vielleicht schon ein bisschen sich verbessert. Aber dieses, was will ich wirklich, ne? Ich würd auch vielleicht sogar mal behaupten, egal ob dir das jetzt abtrainiert oder nicht wird, das ist einfach eine so gigantische Frage auch, weil die ist ja so offen, die kann ja erstmal überfordern, oder?
Mhm. Ja, die kann halt in alle Richtungen gehen im Grunde. Und deswegen überfordert uns das so, weil wir, ich glaube, weil wir einfach so groß und so umfassend ja niemals gelernt haben zu denken. Und dann sitzt du da und denkst dir, ja, okay, ich weiß jetzt, das ist es nicht, das ist es nicht und das ist es nicht, aber was ist es denn? Keine Ahnung.
Also du hast ja auch verschiedene Varianten, nenne ich es jetzt mal durch, Behörde, Großkonzern, dann kleines Unternehmen, und hast dann trotzdem gemerkt, nee, das ist es halt auch nicht.
Ja.
Und bist dann für dich quasi auf die Suche gegangen.
Ja, also im Grunde habe ich, glaube ich, vor allem durch die Sache im Konzern, beziehungsweise auch danach dann noch, wo ich diese 6 Wochen da in der Agentur war, ich habe einfach irgendwann festgestellt, mir ist das hier alles zu fremdbestimmt. Und das bin ich einfach nicht. So, ich kann nichts damit anfangen, wenn du mir sagst, morgens um 8 gehst du ins Büro, fängst da an zu arbeiten. Das ist für mich die unproduktivste Zeit ever, weil ich einfach müde bin. So, das macht überhaupt gar keinen Sinn für mich. Und dann sitzt du da bis 17 Uhr oder so, im guten Fall vielleicht. Ich weiß nicht, das war mir alles zu vorgegeben, zu strikt nach Schema F. So funktioniere ich irgendwie nicht. Und seitdem ich jetzt selbstständig bin und einfach mir komplett alles frei einteilen kann, ich sag's euch, wie es ist, ich arbeite vorwiegend, meine Kreativphasen sind einfach abends. Das heißt, früher in meinen Jobs gab es gar keine Überschneidungsphase zwischen Arbeitszeit und Kreativphase. Macht doch gar keinen Sinn, oder?
Ich muss jetzt nur schmunzeln, wenn ich der Nadine Tasks einstelle, sagt sie immer, mach mir ein bisschen Druck, mach die Deadlines ein bisschen früher. Da musste ich jetzt gerade lachen.
Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Ich war schon früher im Studium. Man lernt dann einen Tag vor der Prüfung. So war ich schon immer.
Ich nicht. Ich bin so der. Echt? Naja, ich glaube, da kommt halt einfach der. Jeder Typ Mensch ist ja auch einfach anders. Ne? Ich zum Beispiel kann super gut früh morgens anfangen zu arbeiten. Ich bin auch müde, aber ich komme da sehr schnell dann in meinen Flow. Und für mich ist es besser, ich bin früh am Nachmittag fertig, weil da ist dann bei mir ciao. Ich könnte auch wieder spät abends rein theoretisch auch wieder was machen, so, da kommen auch nochmal gute Ideen, aber ich bin schon eher der Frühlosleger, so.
Na klar, aber nach 8 Uhr Podcast aufnehmen warst du jetzt auch nie Fan von.
Ich sag jetzt mal, nein, das ist, Moment, das ist was anderes, weil da geht es mir dann drum, je nachdem, was wir auch für Themen haben, dann rattert mein Gehirn noch so lange nach.
Ah, ja, okay, verstehe.
Komme ich dann ins Einschlafen, je nachdem, wie halt über welche Themen, ne, und so, dann braucht es noch ein bisschen Bearbeitungszeit. Deswegen bin ich da so, genau. Aber Nadine, kannst du so ein bisschen einen Abriss vielleicht allen Zuhörenden geben? Also dann quasi, du bist dann irgendwann in Bali gelandet oder auf Bali. Und dann hast du ja irgendwann mal angefangen. Wie war so die Anfangszeit für dich? Also gerade auch so, ich glaube, das Thema Freelancing, ist es jetzt eine These von mir, die dürfen wir gern verrupfen, wird auch manchmal so ein bisschen sehr, wie würde ich das jetzt sagen, idealistisch oder sehr gefühlt auf Social Media oft so ein bisschen mit der rosa Brille dargestellt. So, okay, du willst Freelancer werden, werd Freelancer und reiß rum, alles ist easy peasy. Mhm. Ich würde mal behaupten, so ist es nicht. Mhm. Wie war denn so der Anfang, der Start für dich? Mit was wurdest du da so konfrontiert?
Also erstmal vorweg, sich als Freelancer selbstständig zu machen, ist trotzdem eine Selbstständigkeit, ne? So, das baut sich nicht von alleine auf. Also das können wir vielleicht hier mal direkt aus dem Weg räumen. Meine Startphase. Ich war damals noch nicht auf Bali, ich war in Thailand, in Chiang Mai habe ich gestartet, im Norden Thailands. Und ich hatte nicht so richtig einen Plan. Also, ne, habe ich ja eben auch schon kurz gesagt, ich bin damals, ich habe erstmal alle, im Grunde so ein bisschen wie du gerade meintest, Marco, wo du plötzlich von heute auf morgen deine Kündigung geschrieben hast, war für mich auch so ein bisschen dieser ganze Prozess. Ich wusste, für mich geht's hier in Deutschland jetzt gerade nicht weiter. Ich muss in Deutschland erstmal kündigen.
Ja.
Ich muss in Deutschland erstmal raus.
Ja.
Und dann habe ich quasi erstmal meine Wohnung aufgelöst, habe alle meine Sachen verkauft und bin einfach nur mit One-Way-Ticket nach Bangkok geflogen. Und ich wusste noch nicht, mit was ich überhaupt Geld verdienen werde. Für mich war einfach nur klar, Deutschland funktioniert nicht mehr für mich. So. Mhm. Und alles Weitere wird sich irgendwie ergeben. So. Ich hatte dieses Vertrauen in mich selbst, dass ich mir irgendwas einfallen lassen werde, womit ich Geld verdiene.
Geil.
So. Darf ich fragen, mit wie viel Budget du da gestartet bist, so rein?
Ja.
Ich hatte wie viele Monate hätte man so ohne Arbeit überlebt?
Ja, ja. Ich hatte so ungefähr 9.000 Euro, glaube ich, damals auf dem Konto. Ja. Damit kannst du in Thailand schon eine Ecke hinkommen, auf jeden Fall.
Ja.
Also das geht. Und dadurch, dass ich auch vorher dort reisen war, wusste ich so ein bisschen, was ich so ausgeben würde im Monat, wenn ich jetzt irgendwie voll Low-Budget leben würde und so. Ich muss dazu sagen, ich war nie in Hostels. Also für mich war immer so der Minimum-Standard, war wenigstens irgendwie so ein Einzelzimmer irgendwo zu haben. Vor allem, wenn du arbeiten willst, das geht nicht in einem Mehrbettzimmer oder so. Gar kein Fan. Ja, und dann war ich in Chiang Mai und habe mir so gedacht, okay, hier bleibe ich jetzt erstmal. Ich glaube, ich war da irgendwie so 2-3 Monate. Irgendwie so. Hier bleibe ich jetzt erstmal, hier settle ich mich jetzt erstmal, weil das brauche ich jetzt gerade, so das Umfeld, um mir einen Masterplan zu schreiben und um mir zu überlegen, was passiert denn jetzt hier? Weil klar ist das cool zu wissen, auf dem Konto liegen 9.000 Euro und mit denen kann ich jetzt erstmal, die kann ich jetzt erstmal verbraten, ohne dass ich arbeiten müsste. Aber wenn du weißt, dass du in Deutschland alles aufgegeben hast, weißt du halt auch, dass du dir irgendwas jetzt aufbauen musst. Weil ansonsten kommst du zurück und da wartet halt nichts auf dich. So, und dann habe ich angefangen, damals wusste ich es halt nicht besser. Ich habe dann angefangen über so Freelancer-Plattformen, Upwork.com, Freelancer.com, es gibt ja 100 verschiedene Plattformen von diesen Jobportalen, sage ich jetzt mal. Da habe ich angefangen, mir erste Aufträge zu suchen. Ohne dass ich jetzt krasse Skills gehabt hätte, muss ich auch dazu sagen. Ne? Also ich bin wirklich planlos gestartet und auch skilllos, könnte man sagen. Ich hatte meine Büroerfahrung durch meine Stadtverwaltungsgeschichte und durch Lufthansa und so. Aber ich hatte jetzt nicht wirklich Skills, die sich geeignet hätten, um online zu arbeiten. Ich hatte damals keine Ahnung von Social Media, von Copywriting, von gar nichts. So. Und dann habe ich angefangen, mir das alles irgendwie zusammenzuschustern und beizubringen. Heutzutage, jeden Skill, den du lernen möchtest, der dir irgendwie in der Online-Bubble weiterhilft, der ist halt auch online erlernbar. Ne? Man kann heutzutage Online-Kurse machen, man kann Coachings machen, an irgendwelchen Workshops teilnehmen. Und so kann man sich eigentlich recht schnell, wenn man sich dahinter klemmt, auch ein Skillset aufbauen, was einen dann weiterbringt und womit man dann auch Geld verdienen kann. Und das war dann so meine Aufgabe für den Rest des Jahres, würde ich mal sagen. Und ich habe dann halt angefangen als virtuelle Assistentin erstmal, um erstmal reinzukommen, um verschiedene Sachen auszuprobieren. Falls jetzt jemand hier zuhört, der nicht weiß, was eine virtuelle Assistentin ist, im Grunde kann man sich das vorstellen wie eine Backoffice-Kraft in einem ganz normalen Unternehmen. Jedes Unternehmen hat ja fast so eine Assistenz der Geschäftsleitung oder, ne, ich glaube, müssen wir das weiter ausführen an der Stelle? Ich glaube, das ist okay so, ne?
Ja, das ist wie beim Hausarzt, wenn man da versucht, tagelang anzurufen, dann, wenn der eine virtuelle Assistentin hätte, dann würde man schneller an jemanden ans Telefon bekommen, zum Beispiel.
Ja, genau. Und im Grunde sind das halt so, ja, einfache Bürotätigkeiten, die man halt als Assistenzkraft quasi machen kann, ne? Also dafür braucht man jetzt nicht krasse Online-Marketing-Skills oder Social-Media-Skills. So, da kann man erstmal reinstarten, verdient erstmal erstes Geld mit einem recht easy Job, sage ich mal. Und der Bedarf nach virtuellen Assistenten ist halt auch hoch, weil im Grunde kann fast jedes Unternehmen, vor allem jedes Ein-Mann-Unternehmen oder ein Frau-Unternehmen, sage ich jetzt mal, kann im Grunde eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten gebrauchen. Denn jeder Unternehmer hat Aufgaben abzugeben, die er nicht selbst tun sollte.
Ne? Möchte,
sollte. Möchte, ja. Sollte, kann, keine Zeit dafür hat, wie auch immer. Genau, damit habe ich dann angefangen. Mein allererster Kunde war damals ein Ernährungsberater, der sich ein Online-Business aufgebaut hatte aus Österreich. Für den habe ich den Customer Support gemacht, habe so ein bisschen Social-Media-Unterstützung gemacht und so. Ne, alles, was so an E-Mails, Instagram-Nachrichten, Facebook-Nachrichten, Facebook-Gruppe, was da so passiert ist. Ich habe quasi alles so unter meiner Fittiche gehabt und alles gemanagt und beantwortet. Und das habe ich so eine Stunde am Tag gemacht. Und es war ein geiler Job, den ich von Thailand aus machen konnte. Laptop an und los geht's. Mhm. Beste. Mhm, ja. Und das war für mich dann so der Proof. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich saß einfach in Thailand und habe dann meine erste Rechnung, ganz stolz, über 400 Euro rausgeschickt und war so, geil, Nadine, das funktioniert echt.
ja, klar. Toll.
Vor allem so in Chiang Mai konnte man damals zumindest, mittlerweile ist es auch ein bisschen anders, aber man konnte so von 400-500 Euro im Monat da echt gut leben.
Krass.
Und es war so geil. Ich habe mit einer Stunde Arbeiten am Tag das wieder reingeholt, was ich hier im Monat ausgebe. Geil. Okay. Mhm. Jetzt habe ich den Proof, dass das funktioniert. Jetzt bauen wir das weiter aus. Mhm. Jetzt gucken wir mal, okay, wie können wir das hier alles ein bisschen professioneller machen? Wie kann ich mich spezialisieren nach und nach? Wie kann ich neue Dinge hinzulernen, die ich wiederum neuen Kunden anbieten kann? Und long story short, letzten Endes bin ich dann daraus gekommen, dass ich, ja, vielleicht, ich glaube, maximal ein Jahr war ich als virtuelle Assistentin tätig. Dann habe ich umgeswitcht auf Texterin, also alles, was Textarbeiten waren, Website-Texte, Blogbeiträge, Social-Media-Texte, Texterin und Social-Media-Managerin, weil ich einfach gemerkt habe, das sind die zwei Bereiche, in die ich weiter reingehen will, die machen mir Bock, so, da finde ich Kunden, das ist cool, das kann ich mir weiter vorstellen. Und dann bin ich halt nur noch in diesem Bereich quasi weiter reingegangen, habe mich da fortgebildet, habe da wieder neue Kunden gefunden. Und dann kam das alles sehr schnell und gut ins Rollen dann auch. Aber diese ganze Aufbauphase und diese Phase, in der ich noch gar nicht so genau wusste, okay, in welche Richtung laufe ich hier überhaupt, weil Ewigkeiten als virtuelle Assistentin arbeiten wollte ich nicht, das war damals auch schon klar. Diese ganze Phase hat ungefähr so, ich würde sagen, schon so anderthalb Jahre ungefähr gedauert. Also bis ich wirklich auch so aufgestellt war, dass ich auch in Deutschland hätte leben können von meinem Einkommen und so, weil diese ganze Anfangsphase einfach, ich war lost, ne? Ich wusste ja gar nicht, Selbstständigkeit, keine Ahnung, wie funktioniert das? Hat mir in der Schule keiner beigebracht, ne?
Nee, das ist ja oft so ein Thema. Und da vielleicht auch digital, also rein digital arbeiten, darf man auch erstmal lernen. Also ich meine, keine Ahnung, wer das jetzt alles diese Folge hört und wo jetzt arbeitet oder steht im Leben und was, ne, das ist, kann ja jetzt ganz unterschiedlicher Ansatz sein. Aber ich hatte zuvor auch immer Jobs, wo es, sag ich mal, schon noch Papier gab und. Und jetzt arbeite ich, wo es einfach kein Papier gibt. Also gar nichts, keine Verträge, nichts wird mehr mit Papier gemacht. Und es bringt schon, in manchen Sachen merken wir, gibt's gefühlt eine Grenze. Also gerade wenn du so Kreativworkshops machen möchtest, finde ich, ist digital irgendwann Schluss oder es ist halt einfach extrem anstrengend. Da ist schon noch man sitzt gemeinsam in einem Raum, man hat ein Whiteboard und ein paar Stifte oder ein Flipchart und kann rumkritzeln, doch nochmal effizienter.
Ja.
Digitale Arbeit darf man einfach lernen, wie wichtig Ablage da ist, ein gutes Ablagesystem. Das klingt jetzt so banal, aber wenn man das nicht schon von vornherein durchdenkt, das kann ich jetzt allen mitgeben, kommt es hinten raus richtig doof. Ja, ich
spreche
aus eigener Erfahrung.
Oder wenn man irgendwo neu kommt und darf dann aufräumen, wenn vorher jemand Chaos hinterlassen hat.
Ja, oder halt zum Beispiel bei uns, da hat es halt ein Fachbereich, hat sich so krass weiterentwickelt, dass einfach ein extremes Datenvolumen kam und man dann halt irgendwann bemerkt hat, es braucht halt ganz klare, vorgegebene Strukturen, sonst hast du keine Chance, dich da zurechtzufinden. Haben wir jetzt ja auch da gemeinsam erlebt. Ne?
Ja, voll.
Aber mal eine ganz andere Frage an der Stelle. Wie hatten damals gerade so dein familiäres oder Freundesumfeld auf diesen, sag ich mal, Schritt, der jetzt bestimmt nicht der Standard ist, ne? Wie haben die damals drauf reagiert? Wie formuliert
man das politisch?
Und wie alt waren die Eltern zum Beispiel zu dem Zeitpunkt? Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, so um es einzuordnen.
Wie alt waren meine Eltern? Da stellst du mir jetzt die schwierigste Frage von allen. Warte mal.
Mitte 50er wahrscheinlich, oder?
Moment. Das ist jetzt muss ich rechnen. Ich bin nicht gut in Mathe. Rechnet ihr mal für mich. Ich sag euch, das ist 8 Jahre her. Mein Papa ist heute 66.
Wenn mich nicht alles täuscht.
58, genau. Und meine Mama müsste 60 sein, also 52.
Ja, also so Anfang, Mitte 50, ja.
Ja, also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die bis heute verstehen, was ich so richtig mache. Aber es ist auch okay. So, vielleicht muss das auch nicht in der Tiefe verstanden werden. Die wissen, ich sitze dann hier oben und habe meine Calls mit meinen Kunden und so. Ne? Also das verstehen die schon. Aber ich glaube, so hundertprozentig angekommen, ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig angekommen ist. Keine Ahnung.
Ja.
Ansonsten, die haben eigentlich an sich erstmal ganz gut reagiert. Also da war niemand, der mir irgendwie Steine in den Weg gelegt hätte oder so. Vor allem meine Mama hat eigentlich damals auch, soweit ich mich erinnere, gesagt, ja, du hast alles in deinem Leben immer irgendwie hingekriegt, so wie du das wolltest. Ich weiß, dass es diesmal auch so sein wird. Und es wird schon alles irgendwie seinen Weg gehen. So. Also, weil es war ja wirklich ein bisschen crazy, wie ich damals losgezogen bin, ne? So ohne Plan und ohne.
Oder mutig.
Ohne irgendwas.
Mutig?
Mutig und crazy ist, ja, kann oft auch dasselbe sein.
Und ein Funke crazy darf dabei sein.
Ich glaube, ja, die waren dann eher so besorgt, du allein im Ausland.
Ja, vielleicht auch das, ja. Also ich glaube, was denen vielleicht auch ein bisschen Sicherheit gegeben hat, war einfach der Fakt, dass ich vorher schon in Südostasien war und ich quasi jetzt an die gleichen Orte erstmal gegangen bin, die ich eh schon kannte, ne, wo die wussten, okay, in Thailand kennt sie sich schon aus, da war sie jetzt schon eine Weile reisen. Ja, also das so zum Thema Familie, zum Thema Freunde. Habe ich schon gemerkt, dass es einige Leute so hinter meinem Rücken eine andere Meinung hatten als so face-to-face. Ja, ich glaube, da war so ein bisschen die Ansicht, ja, lass sie das jetzt mal machen. Sie hat ja ein bisschen Geld auf dem Konto. Wenn sie dann merkt, dass das nicht funktioniert, kann sie ja immer noch zurückkommen. So.
Ja, ja.
Wisst ihr, was spannend ist? Dass teilweise genau diese Menschen, die damals halt so dachten, ja, das funktioniert ja eh nicht, lass sie mal Urlaub machen und dann kommt sie schon zurück, dann kann sie sich ja wieder auf normale Jobs bewerben, in Anführungszeichen. Teilweise hatte ich diese Menschen bereits im Coaching.
Ja, verstehe. Ja. Das ist Geile und die Ironie des Lebens einfach, ne?
Ja, ist echt so.
Es gibt da ja auch so Sprichwörter, ne, so nach dem Motto, oder das tun auch mittlerweile viele Coaches auch als Ratschlag geben, wenn du eine gute Idee hast, sprich mit niemandem darüber, weil ganz oft schon Ideen im Keim erstickt werden, weil da hatten wir es auch mal in irgendeiner Podcast-Folge, Markus, bei uns in Deutschland herrscht da eher die Tendenz, die Idee des Projekts kaputt zu reden und so, und wenn du wieder zurückkommst, tendenziell in Amerika oder in anderen Ländern wird eher darüber gesprochen, geil, du machst das, und selbst wenn es danach nichts werden sollte, ist dann die Einstellung, geil, du hast es probiert. Mhm. Und nicht sich, ich habe es dir gesagt.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, das ist wirklich, das habe ich irgendwo gelesen oder so gehört, so nach dem Motto, ich möchte nicht wissen, wie viele Ideen in der Schublade gestorben sind, nur weil Menschen nicht den Zuspruch bekommen haben oder halt durchs Umfeld, weil du wirst ja in dem Moment zum Spiegel. Du veränderst jetzt plötzlich ganz krass deinen Kontext, bist so mutig, löst sogar deine Wohnung auf. Klar, wirst ja dann wahrscheinlich familiäre Unterstützung gehabt haben. Das heißt, du, wenn was ist, kommst halt zurück heim oder was weiß ich was. Ne? Aber mega mutig und halt auch ein bisschen crazy und vielleicht noch ein bisschen verträumt, aber alles geile Mischung. Und machst das und dann sitzt halt jemand zu Hause, tendenziell wahrscheinlich eh schon unglücklich, dann ist es ja viel einfacher, deinen Weg zu kritisieren, als bei sich selber ja zu hinterfragen, oh, würde ich das vielleicht auch gern machen wollen.
Ja.
Und in die Veränderung rutschen. Spannend. Spannend. Voll.
Ich finde es auch so gar nicht crazy, muss ich sagen. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, welchen Ansatz da ich crazy finden soll, aber ich finde es, also zu 99% mutig und dann halt, ja, es ist halt nicht die Norm, aber ist das dann, muss das dann crazy sein, wenn man merkt, es tut einem nicht gut?
Für jemanden ist es so. Ja. Für die einen ist es normal. Du, mich haben damals, also ich muss sagen, am Tag selber von der Kündigung habe ich mich wie der größte König gefühlt. Am nächsten Tag war es so, oh mein Gott, du hast das wirklich gemacht, ne? Also es war dann schon mal kurz so... Okay.
Dann kickt es einmal rein und du denkst dir, oh, okay.
Ja, und dann ist ja auch so, wenn du ja in Deutschland einen Job selber kündigst, dann kriegst du ja auch 3 Monate kein Arbeitslosengeld. Mhm. Das bedeutet, das kaufst du, also diesen Schritt kaufst du dir ja auch, weil das Geld, das ist ja dann schon ein bisschen was dann fehlt, ne? Mhm. Ich finde halt, wenn du, sag ich mal, ich glaube, es kommt halt immer stark darauf an, in welcher Lebensphase du dich befindest. Wenn du jetzt natürlich Mutter oder Vater
alleinerziehend mit Kindern
oder alleinerziehend bist und natürlich Fixkosten im Monat, die man jetzt nicht so einfach reduzieren kann, ich glaube, dann ist natürlich die Entscheidungsbasis definitiv eine andere. Ich denke, es ist jetzt einfach eine Frage, wer hört das oder wer beurteilt das?
Ja,
voll. Aber geil. Geil.
Wobei den Schritt ja auch viele sieht man ja bei Goodbye Deutschland auch mit Kind und Kegel und Kindern in diversen Altersklassen machen. Also es geht alles irgendwie, wenn man das.
Da habe ich erst einen wunderschönen Film angeschaut mit der, ich kann mir den Namen so schlecht merken, Caroline Herford, die deutsche Schauspielerin.
Eine Million Minuten.
Und es tut wohl auf einer wahren Geschichte beruhen. Kurzzusammenfassung. Bei der Tochter wird irgendwie so eine Entwicklungsstörung oder Verlangsamung diagnostiziert und die sagt irgendwann mal so, Mensch, wie wäre das, wenn wir 1 Million Minuten als Familie nur mit schönen Dingen erleben würden? Und die Mutter und der Vater haben auch Struggle miteinander, weil Job und Familie und da, so typisch. Und irgendwann kommt der Mann heim und sagt, wisst ihr was, wir machen das, wir verkaufen jetzt alles und gehen 1 Jahr auf Reise. Und währenddessen sind sie dann einmal in, glaube auch in Thailand und dann sind sie am Schluss aber in Island und dann gehen sie weiter auf die Reise. Und dann ist auch vorbei der Film, also man weiß dann nicht, wie es weitergeht. Aber was sie da halt erleben und vor allem abseits von der Diagnose entwickelt sich die Tochter wunderbar. Ne? Also so ein schöner Film und auch da sieht man das halt auch. Ich meine, es ist ja grundsätzlich alles möglich.
Ja,
kommt halt drauf an, was man für ein Typ Mensch ist, ne?
Total. Also vielleicht an der Stelle auch nochmal, ich weiß jetzt nicht, wer hier genau zuhört, aber ich habe auch immer wieder Mütter, teilweise auch alleinerziehende Mütter bei mir, die sich halt beraten lassen und die sich helfen lassen, wie sie sich auch eine Selbstständigkeit aufbauen können. Also das ist jetzt nicht so, dass da nur Menschen sind, die irgendwie, ich sag jetzt mal, voll abgesichert sind oder so, dass man nur dann diesen Schritt wagen kann. Das ist von bis. Und gerade so, ich lebe auf Bali jetzt seit mehreren Jahren, da sind so viele Familien auch und so. Also das nur zu dem Punkt, ja, ich habe Kinder, für mich geht das alles nicht. Nee, ist Quatsch. Ja. Also das ist wirklich, ist es deine Priorität und suchst du nach Lösungswegen oder suchst du nach Ausreden, warum es nicht geht?
Ja, ja, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Vielleicht können wir hier auch einen kleinen Sprung machen, dass du vielleicht ohne jetzt irgendwie krasse Details zu nennen, was sind denn so die Themen oder die Herausforderungen, die so deine KundInnen so mit sich bringen in den Coachings oder so? Was kreist immer wieder?
Ja, also das Hauptproblem zu Beginn ist tatsächlich, ich weiß nicht, mit was ich mich überhaupt selbstständig machen soll, weil ich habe gar keine Skills, mit denen ich online arbeiten kann. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich haben wir das Thema schon besprochen, oder?
Ja.
Also das ist genau die Situation, in der ich halt damals auch war. Und ich glaube, ich bin das lebende Beispiel dafür, dass es trotzdem geht. So, die Frage, die man sich stellen darf, ist, bin ich bereit, die Dinge zu tun und zu lernen, die halt nötig sind, damit ich ortsunabhängig arbeiten kann, wenn ich das möchte? Und da ist die Antwort bei vielen Menschen, ja, ich bin bereit, das zu tun und alles Mögliche zu lernen und so weiter. Und viele Menschen dürfen dann aber auch ehrlich zu sich sein und sich eingestehen, dass sie nicht bereit sind, die Dinge zu tun und dass es deswegen vielleicht nicht funktioniert. Aber es sind nie einfach so nur der Umstand, dass ja, ich bin in Lebenssituation XY und deswegen geht es nicht. Möglich ist es für jeden, das sage ich echt immer wieder. Es ist wirklich die Frage, bist du bereit, die Dinge zu tun? Weil, wie gesagt, eine Selbstständigkeit baut sich nicht von alleine auf. Da dürfen Schritte gegangen werden.
Wie ist es denn so? Ich meine, du machst es ja zu Recht auch richtig auf Social Media. Da gibt es natürlich dann mal ein paar Reels, wo du natürlich provokativ dich auch mit der Kokosnuss am Strand inszenierst. Ist ja logisch. Come on, so funktioniert Werbung. Also bitte, ich verstehe es. Und das sind dann auch immer die Momente, wo ich mir denke, soll ich jetzt mit der Nadine doch mal reden, ob ich das auch mache? Nee, aber so, wie soll ich sagen, hast du auch irgendwie, jetzt hast du ja auch gesagt, ne, auf Bali gibt es ja viele, wo da, sag ich mal, auch von Familie oder von Freelancer oder in Thailand, wo du vielen Menschen begegnest, gibt es Leute, die, sag ich mal, so diesen Freelancer ortsunabhängig arbeiten, sag ich mal, Instagram-Style, den man so halt auch ja von vielen gezeigt bekommt, fokussieren und dann irgendwie eben auf dem Weg feststellen, ups, ist vielleicht doch nicht nur, ne? Also ich meine, es ist ja nicht nur Urlaub, was du da machst. Ich meine, du bist einfach an einem tropischen Ort stationiert und du arbeitest von dort aus. Es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt da jeden Tag deine 5 Kokosnüsse trinkst und that's it, ne? Hast du da auch solche schon Sachen erlebt?
Du meinst, dass man einfach quasi mit falschen Vorstellungen an die Sache rangeht?
Genau.
Ja, also ich glaube, man braucht einfach eine gewisse Zeit, um sich einzugrooven mit diesem neuen, ich will gar nicht sagen Arbeitsmodell, weil es ist ja eher so ein Lifestyle. Ne? Es ist ja nicht nur Arbeiten, es ist ja auch, wie du lebst. Und ich glaube, viele Menschen, ich weiß nicht, ob sie mit falschen Vorstellungen daran gehen, aber es ist einfach normal, dass wenn du plötzlich dein Leben ganz anders gestaltest, dass du eine gewisse Phase hast, in der du da reinfinden musst. So. Mhm. Und vielleicht hast du es dir am Anfang auch nicht so vorgestellt, dass du mit gewissen Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, konfrontiert wirst. Wie zum Beispiel, ich sitze jetzt in meinem Airbnb und ich habe hier gar keinen Schreibtisch. Und das Internet ist gar nicht so gut, wie ich das eigentlich brauche. Also das sind, glaube ich, dann so Dinge, die man vielleicht vorher nicht so einkalkuliert hat und wo man dann erst so mit der Realitätskeule einen drüber kriegt und sich denkt, oh, okay, ich muss hier ein bisschen vorausschauender planen und ich muss vielleicht bei meiner Unterkunftsbuchung Wert auf andere Dinge legen, als ich das vorher getan habe, wenn ich Urlaub mache oder so. Ne? Ja. Also das glaube ich schon, dass man da einfach so eine Phase hat, in der man erstmal reinfinden muss. Aber ja, da zeigt sich dann auch, wie sehr willst du es überhaupt, ne? Gehörst du zu der Gruppe Menschen, die nach einem Monat sagen, scheiße, das funktioniert für mich alles nicht und ich will das doch nicht, ich gehe zurück? Oder gehörst du zu der Gruppe Menschen, die sich halt denken, okay, ich habe jetzt hier gerade Anfangsschwierigkeiten, das ist normal, wenn ich etwas Neues in meinem Leben mache. Wie finde ich jetzt eine Lösung für gewisse Probleme, die auftauchen? So.
Ja.
Und dann dauert es vielleicht eine kurze Phase von ein paar Wochen und dann hat man Lösungswege gefunden und dann wird das Leben auch einfacher.
Ja.
Aber ich glaube, also ich hatte noch nie jemanden dabei, der wirklich irgendwie so mit einer völlig falschen Vorstellung gekommen ist und sich wirklich gedacht hat.
Was? Ich sitze nicht den ganzen Tag am Strand.
Ja, genau so.
Und arbeite mit dem Laptop auf dem Schoß. Ja. Nein, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Nicht. Wir arbeiten ja auch ein paar Tage aus dem europäischen Ausland und je nachdem, wie heiß es dann will ich, ist, sitze ich dann halt in dem dunkelsten Zimmerchen, was es dann gibt in der Wohnung, weil es dann kühl ist. Und sehe dann erst abends im Strand vielleicht.
Ja, ich meine, ich würde jetzt mal sagen, wenn du in ein gewisses Lebensalter erreicht hast und ein bisschen eine Lebenserfahrung hast, dann wirst du jetzt hoffentlich nicht ganz verträumt in die Geschichte gehen. Ich glaube einfach.
Auch Marco, du musst öfter mal gut bei Deutschland gucken. Die sind halt teilweise schon im Rentenalter. Du denkst, oh mein Gott.
Okay. Ja, gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das wirklich auch dann wirklich so ist oder ob da nicht ein bisschen geskriptet ist für Einschaltquote. Also,
die werden dann schon wahrscheinlich gezielt ausgesucht.
Genau. Aber ich sag jetzt mal, wenn jetzt. Ich glaube, jüngere Menschen, die halt einfach schon mit Social Media aufwachsen und halt eben stark bebildert werden von diesem, wie es aussehen kann, kann ich mir vorstellen, dass da hoffentlich dann, wie auch immer sie anfangen, diesen Weg zu gehen, wenn sie denken, das ist ein gutes Sparringspartner bekommen, damit einfach das so ein bisschen gut dargestellt wird. Also es ist das so. Für mich ist es, glaube ich, ich habe mich echt auch schon gefragt, so, wenn ich sage, ja, ich habe ja einen komplett Remote-Job, gut, jetzt gehe ich schon regelmäßig auch ins Büro und finde es auch ab und zu mal ganz gut. Ich sage immer maximal einen Tag in der Woche, mehr ertrage ich nicht. Ich darf das meinem Chef auch so kommunizieren. Aber wenn ich jetzt mal schon mal sagen würde, ich will jetzt, also für mich wäre es, glaube ich, jetzt nichts über so wie, eine sehr gute Freundin von mir, die war digitale Nomadin, die hat, gut, die war als Influencerin tätig, hauptberuflich, und die ist wirklich so um die halbe Welt getingelt und hat halt auch von überall aus irgendwo gearbeitet. Das wäre safe nicht mein Konzept. Wenn mal vielleicht wirklich zu sagen, okay, ich bin mal an einem Ort und ich weiß, wie da so die Begebenheiten sind, es ist so ein bisschen stationär, ob ich mir jetzt das, ich kann es mir, ich habe in einer Großstadt gelebt, ob ich jetzt mir vorstellen könnte, immer andere Land, wo es, sag ich mal, auch so kulturell ganz, ganz anders ist als jetzt hier. Ich sag mal so, wenn die Stimmung weiter so geht hier bei uns, dann ja, dann rückt es doch plötzlich immer näher. Aber,
ja, wobei du, glaube ich, in jedem Land deine Themen auch hast.
Logisch.
Voll.
Logisch. Aber ich meine, es ist natürlich schon eine Geschichte, je nachdem, wie man das machen kann, das will ich jetzt, da will ich jetzt gar nicht so tief reinspringen, aber je nachdem, wo ja dein Unternehmen gemeldet ist, wie die Abrechnung
ist. Das wäre jetzt meine Frage auch.
Und wenn du halt dann einfach, sag ich mal, einen glücklichen Kurs hast, dass du halt eine Abrechnung nach deutschen Preisen machen kannst und die Währung halt in dem Land gefühlt doppelt oder dreifach so viel wert ist, ich meine, dann hast du natürlich einfach mal einen Aspekt safe.
Ja.
Du kannst tendenziell mit weniger Arbeit mehr Lebenszeit und Qualität genießen, wie wahrscheinlich halt im eigenen Land sozusagen oder in Deutschland.
Ja, total. Also da, ja, es steht und fällt halt damit, wo du dich aufhalten willst. Ne?
Ja.
Das Beispiel, was wir vorhin schon hatten, ich sitze in Thailand, verdiene 400 Euro und habe damit quasi für den Monat ausgesorgt. Das wäre in Deutschland natürlich auch anders. In Deutschland lebst du nicht von 400 Euro.
Kann ich nicht.
So. Nee. Klar, nee. Ne? Das spielt auf jeden Fall mit rein.
Ja.
Trotzdem, und da beobachte ich auch, dass es so zwei Lager gibt. Es gibt halt die Leute, die sagen, okay, ich mache mich selbstständig, ich möchte ortsunabhängig arbeiten, damit ich so viel reisen kann wie möglich. So. Bei den Menschen beobachte ich ganz oft, dass halt eben das Thema Selbstständigkeit nicht im Fokus steht, sondern das Reisen. Und die gehen anders an die Sache ran. Die sind zufrieden damit, sage ich jetzt mal, wenn sie sich über so Job-Plattformen, von denen ich ja mittlerweile abrate, ich habe das damals ja selbst gemacht, schlechte Erfahrungen damit gemacht, beziehungsweise gemerkt, dass man davon einfach nicht vernünftig leben kann und sich damit alleine auf keinen Fall eine nachhaltige Selbstständigkeit aufbaut, die man seit 8 Jahren führen kann. So, das hätte auf keinen Fall funktioniert. Dennoch sehe ich immer wieder Menschen, die genau so daran gehen. Und das ist halt einfach nicht nachhaltig. Und deswegen betone ich das jetzt hier an der Stelle auch nochmal. Es gibt halt diesen Weg, wo du dir so kurz mal so ein paar Ferienjobs suchst, damit du ein bisschen rumreisen kannst und vielleicht aber auch schon im Hinterkopf hast, oh ja, in einem Jahr, in 2 Jahren gehe ich eh zurück nach Deutschland und suche mir wieder einen angestellten Job. Was gar nicht wertend gemeint ist, kannst du ja machen.
Ha, ja, klar.
Kannst du voll machen. Ich bin eher für die Menschen da, die sich nachhaltig eine Selbstständigkeit aufbauen wollen und die das Ganze vernünftig aufziehen wollen. Und denen empfehle ich ganz klar, nicht auf diesen Jobplattformen abzuhängen. Das ist so der größte Fehler, den man machen kann. Also da muss man sich wirklich am Anfang überlegen, was ist meine Intention der ganzen Sache? Möchte ich mir nachhaltig das als Lifestyle aufbauen, was ich auch in 20 Jahren noch machen kann? Oder möchte ich das jetzt mal kurz vorübergehend machen?
Und wenn du jetzt Leute hast, die zu dir kommen und sich beraten lassen wollen, ist das dann individuell oder ist das so, sagst du, das ist ein spezielles Set an Stunden, eine Stunde rein, diese Rechtsgeschichte mit Steuer, mit Krankenversicherung, alles, was da so dranhängt und dann Businessaufbau oder schusterst du das individuell auf jeden zu, passend, je nachdem, was die Anforderungen sind?
Ja. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also dadurch, dass ich das jetzt seit, ich glaube, 6 Jahren ungefähr, mache ich diese Coaching-Geschichten. Ich habe Gruppenprogramme gemacht, wo ich mit einer Gruppe von 10, 15 Leuten diesen ganzen Prozess einmal durchlaufen bin. Aktuell arbeite ich am liebsten one-on-one, also wirklich 1:1 im Mentoring mit den Leuten, weil ich einfach auch für mich gemerkt habe, dass es mir am meisten Spaß macht und dass es natürlich auch den Leuten am meisten weiterhilft, wenn man tief reingeht, ne, und das Ganze individuell aufzieht. Aktuell mache ich es so, dass es quasi einen Mitgliederbereich auf meiner Website gibt, wo ich diese ganzen vorproduzierten Videos zu den Theorie-Themen, sage ich jetzt mal, drin habe, ne, damit ich nicht in jedem Call sitze und immer wieder mit Adam und Eva anfange. Weil so gewisse Themen sind einfach Grundvoraussetzung dafür, dass wir im Call halt individuell reingehen können.
Ja.
So, und zum Beispiel diese ganzen bürokratischen Sachen, so das ganze Steuergedöns, Versicherung, was ist mit Scheinselbstständigkeit, wie melde ich überhaupt mein Gewerbe an und so. Das erkläre ich alles in Videos, Workbooks, Vorlagen gibt's da von mir, so dass man bulletproof da durchmarschiert quasi. Und dann in den Calls gehe ich halt individuell mit den Leuten rein, weil es poppen halt doch immer mal wieder dann individuelle Themen auf, ne? Und ja, bei mir in der Verwaltung hat die aber gesagt, du, ich muss das Gewerbe so und so anmelden. Wie ist das denn jetzt? Hast du noch?
Ich darf nur so und so viele Tage im Ausland und überhaupt.
Ja, da kommen immer individuelle Fragen und das mache ich dann halt 1:1 mit den Leuten. Genau. Aber im Grunde ist so dieser ganze Prozess abgedeckt. Ich hole die Leute da ab, wo sie heute stehen, nämlich in ihrem 9-to-5-Job, wo sie irgendwie nicht so ganz happy sind, wo sie oft halt auch noch nicht wissen, mit was soll ich mich überhaupt selbstständig machen? Ich kann ja gar nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich hier ansetzen kann. Durch den ganzen Prozess über das bürokratische Setup, sich eine Webpräsenz aufbauen, in die Kundenakquise reingehen. Wie mache ich überhaupt meine Abrechnung, Preisgestaltung? Was ist überhaupt realistisch als Freelancer zu chargen quasi? Ne? Diese Themen, das sind ja alles Dinge, die lernen wir nicht in der Schule. Nee, wer hat jemals in der Schule dir beigebracht, was der Wert deiner Arbeitskraft quasi ist? Niemand. Nee,
nee. Ja, Formulare ausfüllen, Steuererklärung. Ja. Also eigentlich soll es dafür ein Fach geben.
Voll. Ja, schon. Also das wäre mal ein dienliches Fach dann definitiv. Ja, ich find es ein sehr spannender Prozess und auch, wie soll ich sagen, jeder Baustein für sich ist ja so, also was du jetzt so genannt hast, ist einfach so ein, also manchmal finde ich auch ein frustrierender Teil, also ich scheiß mir jetzt ja schon bald als in Hosen mit meinem Yoga-Lehrer-Gedöns, wo ja kaum was geht, ne, und so. Ich krieg da jetzt immer schon halber Schnappatmung und alles und bin da auch, ich habe auch so im Kopf so ein paar Projekte und dann denke ich immer so, oh, das und das und dann habe ich oft...
Noch ein Gewerbe anmelden.
Ja, mit diesem bürokratischen... Ja, ich finde aber halt auch, sorry, ich finde es halt total hinderlich, wenn du doch eine Privatperson bist und jetzt einfach mal ein Projekt starten möchtest und herausfinden möchtest, wie funktioniert denn das? Es macht doch nicht Sinn von Tag 1, von der ersten Rechnung an, dass du eigentlich da gleich schon das ganze formelle Gedöns machst. Eigentlich müsste es da eine Pufferzeit geben, wo man sagt, so und so viel Euro darf man mal einfach ausprobieren und dann, weißt du, ja nee, ohne Witz, oder? Du musst ja...
Marco, wir sind in Deutschland.
Ja, eben. Ich finde es so ätzend und dann muss ja eigentlich
da musst du schon eigentlich am besten gleich noch Versicherung und alles mit abschließen. Und dann hast du erstmal, und dann kommst du eigentlich zum Ergebnis, ich brauche gar nicht anfangen, weil ich lege erstmal dermaßen drauf und ich weiß ja gar nicht, komme ich überhaupt, also das soll jetzt nicht pessimistisch denken sein, aber man muss ja mal loslegen. Ne? Ich fand es zum Beispiel damals, als ich die Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe, für mich war klar, ich möchte auch Yoga unterrichten. Und das habe ich dann auch über ein Jahr auch forciert. Damals war halt noch Corona und so, deswegen halt eher alles online. Und jetzt so im Nachhinein, ich bin super dankbar für die Zeit. Es ist jetzt aber nichts, was ich jetzt so krass forciere. Jetzt muss ich sagen, die Bürokratie ist bisher jetzt, hält sich auch in Grenze, alles ist gut. Aber wenn ich jetzt mir halt eben so überlege, jetzt sind auch 3-4 Jahre rum, ich habe für mich geschaut, wie fühlt sich das an, möchte ich das nicht, ich komme halt zum Nein. Und ich finde, wenn du da halt gleich 500 Sachen hast, es ist halt einfach nicht experimentierfreudig bei uns.
Ja, also es hält halt viele Leute erstmal davon ab, überhaupt anzufangen. Total.
So, ne? Verständlicherweise.
Ja, natürlich, klar, verstehe ich auch. Und das ist auch immer eine Frage, die natürlich bei mir voll oft zu Beginn dann aufpoppt. Ja, wie melde ich das denn alles an und wie ist es denn dann, wenn ich das angemeldet habe und dann habe ich erst noch vielleicht noch 3 Monate gar keine Kunden? Was ist dann mit Steuern und muss ich dann trotzdem irgendwas zahlen und so? Aber letzten Endes so kompliziert, wie wir uns das oft in unserem Kopf auch aufbauschen, sage ich jetzt mal, ist es dann ja eigentlich doch nicht, weil solange du nichts verdienst, ist es ein Hobby und solange zahlst du auch keine Steuern und so, ne? Also das kommt ja dann alles erst, sobald halt auch Einnahmen reinkommen.
Und so wie du ja auch sagst, und ich glaube, da ist, wenn manchmal so ein bisschen der Finger gezeigt wird, so die Digitalisierung und bliblablub, was es alles mit sich bringt, da ist aber auch wiederum ein Vorteil, weil es gibt einfach wahnsinnig viele Plattformen, wo man sich da schlau machen kann. Mhm. Es gibt ja auch für die Steuer, gibt es ja auch zig Plattformen, wo man dann durchgeführt wird. Es ist eigentlich eine Hohlschuld, weil es gibt genug Angebot, auch jetzt, sag ich mal, so Menschen wie dich, wo ja beraten bei solchen Prozessen, wie man da am besten vorgeht oder was man, wie man vielleicht seinen Weg finden kann. Ja. Es braucht halt ein paar Euro in der Tasche, Punkt. Du musst bereit sein, ein bisschen was zu investieren.
Ja.
That's it.
Aber also, am besten ist immer, du bist nicht verheiratet und hast kein Haus gebaut, weil dann wird es schon fast unmöglich, die Steuer selber zu machen.
Okay, dann gibt es ja immer noch Steuerberater. Aber so, ich sage jetzt mal, für einen Menschen, der keine Kinder hat, der jetzt nichts super duper Besonderes hat, ist die Steuer nicht so kompliziert. Also das sollte nicht der Grund sein, warum man das ganze Projekt gar nicht erst angeht, weil so kompliziert ist es nicht.
Und was hast du denn jetzt vor Ort, für Leute, die das ein bisschen greifbarer haben, was musstest du jetzt in Bali vor Ort dort für dich abschließen? Wahrscheinlich deinen Wohnsitz anmelden oder gar nichts?
Gar nichts.
Ich bin da offiziell. Also es läuft alles über Deutschland.
Auch nicht mehr.
Auch nicht mehr.
Wo bist du, Nadine?
Die Fragezeichen über Markus' Kopf werden immer größer.
Nee, wo bist du und wann bist du?
Also so Krankenversicherung jetzt, so was ganz Banales. Bist du noch in Deutschland krankversichert?
Okay, pass auf. Ich habe nach dem allerersten Jahr ungefähr, wo ich so für mich den Proof hatte, okay, das funktioniert, ich kann von wo auch immer ich bin Geld verdienen. Das war für mich Beweis genug, dass ich das weiterhin machen möchte. Und dann habe ich eigentlich auch direkt schon meinen Wohnsitz in Deutschland abgemeldet. Für mich damals aus dem Hauptgrund, weil ich aus der deutschen Sozialversicherung raus wollte. Weil das ist der einzige Weg, wie du überhaupt aus der deutschen Krankenversicherung, ist ja so das Hauptding, dann rauskommst, indem du deine Sozialversicherungspflicht beendest durch Wohnsitzabmeldung. Einziger Weg. So, das habe ich dann gemacht und bin in eine internationale, vollwertige Krankenversicherung gewechselt. Das heißt, ich habe eine ganz normale Krankenversicherung, mit der ich überall auf der Welt zum Arzt gehen kann, ins Krankenhaus gehen kann, die übernehmen alles. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich, wenn das jetzt nicht eine stationäre Behandlung ist, also wenn ich jetzt irgendwo notfalltechnisch eingewiesen werde und operiert werden muss, dann regelt das Krankenhaus das direkt mit der Versicherung. Aber ich hatte zum Beispiel jetzt vor 3 Wochen oder so, hatte ich einen kleinen Eingriff. Ich habe mir einen Leberfleck auf dem Rücken entfernen lassen. Und dann läuft es halt so, dass ich ins Krankenhaus gehe, das auslege, das Geld, also quasi erstmal direkt bezahle, nehmen wie die Rechnung mit. Und, genau, im Grunde wie eine Privatversicherung. Und dann erstattet mir diese internationale Krankenversicherung diesen Rechnungsbetrag fertig. Also super unkompliziert.
Und dadurch, dass international ist, ist es auch jetzt ortsunabhängig. Das heißt, wenn du jetzt dann doch wieder sagst, du gehst ein Jahr lang doch wieder nach Thailand oder wechselst da ein bisschen hin und her, dann ist es völlig unkompliziert. Ja,
super. Das ist unkompliziert. Ich muss der Versicherung quasi immer nur mitteilen, wenn ich, also die Welt ist quasi in so Länderzonen eingeteilt, weil das natürlich zum Beispiel in Deutschland teurer ist als in, keine Ahnung, Indonesien, sagen wir jetzt mal. Ne? Also da ist es einfach so ein bisschen eingruppiert in günstigere Länder, in teurere Länder und je nachdem, in welcher Zone man sich aufhält, ist dann natürlich auch der Versicherungsbeitrag monatlich halt höher oder niedriger. Genau. Ja, aber das ist eigentlich auch alles, was man da beachten muss. Genau. Wie sind wir jetzt zu dem Thema gekommen?
Wo und wann du eigentlich bist.
Ja, genau. Wohin du gehörst.
Und wie viele. Versicherungstechnisch.
Genau. Und die Rente, also musst du denn dann in die Rente einzahlen, Kind.
Ja. Das müssen wir aber alle, glaube ich, oder?
Und der wäre eh nichts mehr bekommen, also ich glaube ich nicht. Eben, mehr.
Da ändert sich gar nichts, also egal ob selbstständig oder nicht, da muss eh jeder selbst.
Mein Fun Fact dazu, ich habe ein Schulprojekt gemacht, ne? Und da wurde ich irgendwie in so ein Beamtengedöns dann reingemacht und gestern kam ein Brief, ich habe dann zu meinen Eltern gesagt, so Leute, ich glaube, ich brauche nicht mehr arbeiten, weil wisst ihr, wie viel Rente ich kriege durch dieses Projekt? Wisst ihr, wie viel Euro ich kriege von diesem Projekt?
23 Euro.
1,32 Euro.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Kannst du dir noch nicht mal eine Kugel Eis kaufen.
Aber überleg dir mal, ich mache ja Arbeit irgendwo. Ich bin ja irgendwo ein Dokument, ich bin irgendwo angelegt und irgendwo, ne, irre, für 1,32 Euro. Naja, okay.
War übrigens Folge 11, die Schulfolge.
Ah, ja, siehst du.
Für die nochmal reinhören wollen.
Doch, schon wieder so weit zurück. Mhm. Ja.
Ja.
Na gut, also ich glaube, man kann das vielleicht einfach so zusammenfassen, für jede Baustelle, die damit aufkommt, und ich glaube, das ist halt einfach smart, dass es da ja so einen Bereich bei dir gibt. Ich sag mal, das Standardprozedere, das wahrscheinlich bei jedem anfällt, das macht doch auch Sinn, dass das per Video aufgenommen ist, weil sonst redest du dir ja jedes Mal den Mund fusselig, das ist auch logisch.
Ja, genau.
Für jede aufkommende Thematik gibt es eine Lösung und ich denke, das hast du vorhin so toll gesagt, es ist einfach die Frage, willst du es wirklich und bist du halt bereit, gewisse Schritte dafür zu tun oder nicht?
Genau. Na. Vielleicht, was ich noch gern so der Vollständigkeit halber sagen möchte, weil ich weiß, dass es bei vielen auch mal ein Fragezeichen ist, man kann quasi ohne Wohnsitz leben, man kann trotzdem in Deutschland, wenn man das möchte, erstmal sein Unternehmen lassen, also man kann ganz normal sein Gewerbe anmelden in Deutschland und danach seinen Wohnsitz abmelden, das funktioniert, das habe ich jahrelang so gemacht, also ich glaube, die ersten 5 Jahre hatte ich in Deutschland auch noch mein Unternehmen und vor 3 Jahren die ersten 5 Jahre war ich in Deutschland mit dem Unternehmen und jetzt seit 3 Jahren bin ich in den USA mit meinem Unternehmen.
Genau. Siehst du, die Frage ist, wo und wann du bist, ist gar nicht so ungerechtfertigt. Du kriegst die Jahreszahlen ja schon gar nicht mehr hin.
wenn man das eine Weile macht, dann verschwimmt das irgendwann alles.
Ja, aber spannend.
Also es gibt da verschiedene Setups, wie man dann tatsächlich sogar steuerfrei leben kann. Also das ist bei mir halt auch der Fall. Ich war irgendwann, wie gesagt, die ersten 5 Jahre habe ich alles erstmal in Deutschland gelassen, weil ich da selbst auch noch nicht ready dafür war, komplett alles abzusägen in Deutschland. Aber irgendwann war das dann so, ey, du lebst nicht mehr in Deutschland. Du bist vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Jahr für irgendwie 6 Wochen oder so da. Warum zahlst du da Steuern? Macht es Sinn? Weiß ich nicht. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe mein Unternehmen in Deutschland abgemeldet und dann in den USA gegründet.
Spannend, ich finde es total spannend. Für mich klingt es so ultra weit weg, weil ich da einfach noch so voll, ich bin halt so, ich sage ja immer, aktuell, ich weiß ja nicht, wie ich in 10 Jahren drauf bin. Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich nicht jetzt dann den Schritt mache, wann mache ich den dann? Aber das ist auch wieder so eine Hürde, die nur ich in meinem Kopf habe, die ist auch völlig unnötig. Du kannst ja mit 30, mit 40, mit 50, du kannst dein Leben ja jederzeit umkrempeln, wie du willst. Ne? Das ist eine Blockade, die ich mir selber baue, dessen bin ich mir auch wiederum bewusst. Aber sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich gebe jetzt einfach mal damit dazu, es kommt einfach drauf an, was ist man für ein Typus Mensch. Ich finde es aber nur schon spannend, zum Beispiel, wenn ich dann mittlerweile so meinem Umfeld oder Menschen, die ich jetzt vielleicht halt mal ein, zwei Jahre oder so nicht gesehen habe und die mich dann fragen, ist immer witzig, die tun mich immer noch mit der Veranstaltungszeit, wo ich vor zig Jahren war, kombinieren und haben das gar nicht mitgekriegt, dass ich jetzt schon seit 2,5 Jahren im Homeoffice sozusagen bin. Dann gucken die mich jetzt immer an, ja, es ist so komplett im Homeoffice. Ja, ja, und wo habt ihr das Büro? Ja, das gibt's in dem Sinne.
Ja.
Ja, wie? Und allein da kommen schon oft spannende Themen auf, weil viele dann so sagen, boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie ist es so mit der Disziplin? Wie ist es so mit dem Arbeiten? Und dann sage ich ganz ehrlich, ich bin produktiver wie in jedem Großraumbüro, weil ich abgeschottet bin. Ne? Da spielt auch das Thema mit der Hochsensibilität auch so ein bisschen mit, wenn man halt zu viel wahrnimmt und hört und Eindrücke hat. Ich bin oft, deswegen weiß auch mein Chef, wenn ich ins Office gehe, da brauche ich, wenn dann irgendjemand anderes um mich rum calls hat, sage ich immer, geh bitte in den anderen Raum, weil ich sonst in der Zeit einfach nichts arbeiten kann, weil ich kann mich da nicht abschotten. Und witzigerweise hätte ich mir das früher auch nie vorstellen können, komplett im Homeoffice zu sein. Und jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, immer in einem Büro zu arbeiten. Ne?
Ja.
Hat manchmal auch seine Vor- und Nachteile. Ganz klar, so wie alles, ne? Man darf da für sich so seinen Weg finden. Deswegen fand ich es so spannend, dass du, oder sag ich mal, deine Geschichte damit begann, dass du einfach für dich gewusst hast, hier ist ein Weg zu Ende, aber ich weiß noch nicht, was ist der neue Weg. Und irgendwie, finde ich, passt das, obwohl das jetzt schon so viele Jahre zurückliegt, eigentlich zu der Zeitqualität, die immer mehr kommt, weil man versucht, wie gesagt, es haben wir jetzt erwähnt, es kommt natürlich darauf an, wie ist deine Konstellation? Bist du allein? Hast du ein Haus? Hast du logisch, wir können hier keine allgegenwärtige Aussage treffen. Aber tendenziell ist ja bei vielen so im Kopf, ich möchte erst das Neue haben, damit ich das Alte loslassen kann. Aber ganz oft funktioniert es halt gerade andersrum. Ich muss erst Platz machen, dass doch was Neues kommen kann. Und das finde ich so irgendwie so cool bei deiner Geschichte.
Wobei, bei dir klang es jetzt eher so wie eine Mischung aus dem, was Marco gesagt hat. Also es macht jetzt im Umkehrschluss ja auch keinen Sinn, wenn man noch nicht weiß, ist das mein Leben, jetzt, wenn ich heute das Land verlasse, schon alles zu kündigen, Krankenversicherung zu kündigen, Firma abmelden, sondern erstmal gucken, rufe ich mich, so wie du es erzählt hast, ich rufe mich erstmal ein, bin da dann mal ein paar Monate und dann nach einem Jahr dann mal überlegen, okay, ändere ich jetzt was an den Begebenheiten? Ich glaube, das macht am meisten Sinn, oder?
Ich meinte aber damals einfach den Job zu beenden, ne? Also,
ach so.
Das war ja, sag ich mal, der Beginn der Gesamtreise.
Ja.
Und im Endeffekt bist du aus halt einem System erstmal raus, aus vielleicht auch diesem Standardweg und dann hat sich alles daraus entwickelt. Also schon logisch, dass du dir ein bisschen Gedanken machen sollst, ob ich jetzt in ein anderes Land auswandere, ja oder nein. Also das ist natürlich, also...
Also ich kann da auch bei uns nochmal aus Erfahrung sprechen. Wir haben im ersten Corona-Jahr 21 auf 22 oder 20 auf 21 haben wir 4 Monate überwintert in Südeuropa, auch mit Homeoffice dann von dort, weil ja da damals auch ich glaube, die Ansage war, dass man aus dem Homeoffice arbeiten soll, wenn man es kann, war, glaube ich, auch noch Vorgabe vom Staat. Das fand ich so, 4 Monate ist, glaube ich, echt so ein Ding, wo man dann schon mal so reinschnuppern kann. Kann man sich das vorstellen? Wie behagt mir das Land, die Leute, die Sauberkeit, alles? Das Wasser, die Internetverbindung, also alles, was da dranhängt. Wie du sagst, also das ist für uns jetzt auch A und O, wenn wir irgendwo hingehen und gucken, muss die Internetverbindung halt passen, weil wir müssen beide aus dem Homeoffice arbeiten.
Genau,
und,
Ja, total.
Also 4 Monate fand ich dann mal schon echt gut, um mal so reinzuschnuppern in das ganze Thema und dann so die Fühler auszustrecken und
Ja, also ich glaube, vor allem seit Corona sind da nochmal viele alte Muster so in der Gesellschaft aufgebrochen worden, so, hey, das geht ja echt, dass Leute aus dem Homeoffice arbeiten. Krass, okay. Also seitdem merke ich auch, dass es irgendwie alles ein bisschen einfacher geworden ist und nicht mehr ganz so abstrus wirkt, wenn man erzählt, was man macht. Also wenn ich erzähle, was ich mache. Es ist irgendwie alles ein bisschen greifbarer geworden. Und zu dem Thema, so, soll man jetzt all in da reinspringen, obwohl man noch gar nicht genau weiß, ist es das überhaupt für mich? Würde ich auch gerne noch sagen, so den meisten Leuten empfehle ich, bau das nebenberuflich erstmal auf. Mach dich nebenberuflich selbstständig, ne? Halt mal so einen kleinen Zeh rein, probier mal, guck mal erstmal, wie das alles so läuft, wie du dir das aufbauen kannst.
Ja.
Aber dann kommt irgendwann ja dieser Punkt,
wo man
merkt, okay, Selbstständigkeit läuft langsam. Hier ist so mein Angestelltenjob und meine Selbstständigkeit läuft jetzt so langsam an. Und irgendwann komme ich aber an so eine Grenze, wo ich hier nicht mehr machen kann, weil ich gedeckelt bin durch meinen Angestelltenjob. Und einfach merkt, ich kann mich nicht dreiteilen, so, ne? Meine Zeit ist halt einfach nur einmal da. Ja. So, und da beobachte ich auch oft, dass Leute, die dann an diesem Punkt stehen, halt Angst haben, dann zu springen und zu sagen, okay, ich kündige jetzt, weil ich sehe, dass andere funktioniert.
Ja.
Das ist auch immer noch mal eine spannende Phase. So, bist du bereit, dann wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt?
Ja, schau mal,
Chef. Ich hätte, glaube ich, Schiss.
Ich würde mich, glaube ich, nicht trauen.
Ja, ich habe da auch, da hätte ich auch Schiss. Aber ich meine, schaut mal, mein Chef ist das perfekte Beispiel dafür. Bei dem war das ja so, hat die Selbstständigkeit nebenher aufgebaut. Es wird immer mehr und immer mehr. Irgendwann hat er Standalone gemacht. Jetzt sind wir eine coole Truppe. Ich sag dann auch als Team, ich kenne ihn ja schon so lange. Sag ja, hey, manchmal so diese Ironie, wenn man dann manche Situationen hat. Und er sagt, hättest du mir das vor 10 Jahren erzählt, dass wir jetzt hier zusammen um die Ecke von unserem damaligen Büro, wo wir beide bei der Firma angestellt waren, dass ich dann bei dir angestellt bin und ich suche jetzt gerade aus, welche Coffee-Table-Books auf die Tische sollen, weißt du? Dann hätte ich dir den Vogel gezeigt. Ne? Also es ist schon spannend. Ja.
Das ist krass, ja. Ich bin ja auch schon seit dieser Phase dabei. Ne? Also ich bin ja schon... Ich arbeite schon für ihn, seitdem er noch er war noch angestellt, das erste Jahr, wo ich für ihn gearbeitet habe. Und dann war er noch, ich erinnere mich noch genau, dann war er so, Nadine, ich weiß nicht, soll ich echt kündigen? Soll ich das echt machen? Und ich so, ja, mach.
Ja. Also ich muss sagen, ich kann jetzt, wie gesagt, ich bin eigentlich raus als Sparringspartner, wenn es darum geht, da in der Welt rumtingeln, da bin ich noch nicht die richtige Ansprechperson.
Aber er kriegt immer einen Nervenzusammenbruch, wenn ich ihn von meinen Flugplänen und Zug und Anschluss... Nee,
bei dir ist es aber manchmal dermaßen krass, weil ihr macht ja so Zeitfenster von 4 Tagen und wenn ich dann... Ja, nee. Und wenn... Gut, Moment, man muss jetzt mal dazu sagen, ihr habt ja einen dauerhaften Standort. Das bedeutet, du hast eine Ausstattung an Klamotten und Kosmetika und blablablub hast du ja woanders.
Ganz ich reiche nur mit Laptop und Ladekabel und selbst das habe ich doppelt teilweise
jetzt. Ja, also der Vergleich hinkt jetzt vielleicht, aber zum Beispiel mein Ex-Partner hat ja in der Schweiz gelebt. Das kann man jetzt ja auch mal als, ich bin in ein anderes Land, das sogar eine andere Währung hat, ja, immer gefahren, so.
In der Zeit, in der du fahren durftest, während Corona.
Ja. Ja, nee, halt auch. Also ich meine, er hat ja da einfach gelebt, so. Wenn ich glaube, bei mir läuft das alles anders, wenn an diesem anderen Standort eine gewisse Menge an Marco-Sachen sind. Ich bin einfach der Typ, der viel braucht, damit er sich wohlfühlt. Ich bin nicht ein reduzierter Mensch. Bin ich nicht. Und ich lerne das auch mittlerweile zu akzeptieren. Und es darf sich auch jeder über mich lustig machen, dass wenn ich sage, ich fahre eine Nacht wohin und ich gefühlt mit dem Koffer dahin gehe, man darf lachen. Das ist mir völlig egal.
Ein oder zwei Nächte sind auch wirklich schlimmer als eine Woche, muss man wirklich
sagen. Ja. Also man darf dann halt lachen, dass der Marco 4 Produkte für die Haare hat und was weiß ich was. That's me. Vielleicht sieht es irgendwann mal anders aus. Aktuell bin ich das so. Ich bin abgedriftet. Ich wollte nur sagen.
Aber du weißt ja nicht im Handgepäck, Marco. Nicht im Handgepäck.
Ja, das war halt dieses Jahr auch wieder so ein Gag. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat.
Hattest du Krams mit im Handgepäck oder was?
Ich weiß nicht, warum. Ich habe gepackt und ich war wirklich stolz. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr gut gepackt. Meine Outfits waren sehr gut abgestimmt und ich konnte sogar meinem Chefchen an einem verregneten Tag oder windigen Tag noch ein Kleidungsstück leihen, ja, also ich habe richtig gut, aber Nadine, ich kann dir nicht sagen, warum ich bin an diesen Check-In-Schalter ich habe 4 Kosmetiktüten gepackt, ich weiß nicht, warum, ich weiß eigentlich, dass das nicht geht, aber ich habe die gepackt und in meinem Kopf war es so, ha ja. Und dann stehe ich da,
alles in der Tüte,
und dann habe ich mal kurz geschwitzt und ich so, fuck, wie kriege ich das jetzt hin? Also ich muss 3 Sachen wegschmeißen, der Rest habe ich wirklich in eine Tüte gequetscht, die ist fast geplatzt, aber ich habe es noch hingekriegt. Ich weiß nicht warum, ich war einfach verträumt, wo ich es gepackt habe. Ich wusste es ja eigentlich, aber in irgendwas, Aber jetzt soll es ja wohl aufgehoben werden.
Aber ich kann dich beruhigen, echt? Dadurch, dass ich so oft fliege, es gibt immer zwei oder drei vor einem in der Schlange, denen das so geht. Nicht
darum,
frage mich jedes Mal, wie das passieren kann.
Aber darauf wollte ich gar nicht eingehen, sondern ich wollte nur sagen, was ich...
Du musst dich ein bisschen heimisch fühlen, dort, wo du dann im Ausland bist.
Das wollte ich gar nicht
hinaus. Ja, dazu habe ich auch noch was. Aber erzähl erst mal.
Ja, so zu dem Thema Veränderung. Ich habe einige Jahre öfters die Jobs gewechselt und da waren Misserfolge dabei, da waren teilweise temporäre Erfolge dabei und. Ich finde einfach also wenn man jetzt, sag ich mal, die Folge vielleicht für jemand, wo eh gerade so in einem Entscheidungsprozess sich befindet oder so, ich sag einfach mir mittlerweile, Arbeitszeit ist ein Tauschgeschäft zwischen Geld und Lebzeit und so sehe ich das, wenn über eine gewisse Zeit einfach du unglücklich bist, denk über eine Veränderung nach. Es muss nicht, ja, jetzt hier, ich lebe in Mexiko und was weiß ich was. Und es gibt doch Feigen am Kaktus oder so, Kaktusfeige. Mhm. Und so, das muss ja gar nicht sein. Und du musst auch nicht unbedingt umziehen, aber so das Thema.
Manchmal ist ja schon hier Abteilungswechsel, hatten wir letztens auch. Wenn es eine größere Firma ist und du da mehr Spaß hast, dann probier doch erstmal das. Ja.
Aber ich finde, aus Sicherheitsgründen, wie gesagt, das ist sehr schwer hier für alle generalistisch, aber trotzdem am Schluss soll es dir halt einfach deine Lebensqualität, deine Freude, deine Energie wert sein. Was wolltest du noch sagen, Nadine?
Zum Thema heimisch fühlen und so.
Ja.
Ist natürlich auch voll das Thema, ne? So, wenn man so einen Lifestyle hat. Ja. Fun Fact an der Stelle, als ich damals angefangen habe, das zu machen, ich glaube, ich war das erste Jahr komplett mit Handgepäck unterwegs.
Ja, vergiss es.
Das nur mal so am Rande, lieber Marco.
Das ist einfach auch eine Kostenfrage.
Das ging voll gut. Das ging, und ich war vorher auch jemand, der voll viel Stuff hatte einfach. Irgendwie habe ich es hingekriegt, all meine Sachen, die ich für ein Jahr quasi brauchte, in einen Handgepäcksrucksack zu stopfen.
Nee,
das hat echt funktioniert.
Und ja, aber bei Frauen, wenn du in ein tropisches Land gehst, wo warm ist, eure Kleider sind ungefähr so groß wie eine Unterhose von einem Mann. Ja. Und ich finde es einfach auch so, ihr könnt irgendein 5-Euro Zara H&M Sailkleid kaufen. Ihr macht euch dann ein bisschen Wimpern und ein bisschen Haare und es sieht aus wie mega. Und wir Männer, bei uns siehst du das sofort, wenn die Qualität, finde ich, nix ist. Und mein T-Shirt könnte für meine Arbeitskollegin, die knapp über 1,50 ist, ein Strandhandtuch sein. Weißt du, was ich meine, so gefühlt? Ja, es ist so.
Wenn du sitzt ja eh nur mit deinem Laptop am Strand und hast nichts an. So, ja, eigentlich brauchst du ja nur deine Badehose.
Ja, genau. Fun Fact, im Sommer kann ich das bei uns hier genauso machen, weil ich sitze ja auch. Also auch ein Homeoffice-Job erlaubt ist ja, je nachdem, dass du nur in Badehose am Laptop sitzt und arbeitest.
Ja, das stimmt.
Ich denke, so eine Reise, da wirst du, also je nachdem, wie vollumfänglich. Und ich fand es jetzt vorhin auch nochmal einen guten Aspekt, wo du gesagt hast, es muss ja, also auch wenn dir wenn vielleicht der Wunsch ist, mal nach Reisen, aber man vielleicht sagt, es soll nur eine Reise auch sein, dass es da ja auch Möglichkeiten gibt und. Also es gibt nicht das eine Konzept, sondern ganz, ganz vieles und dafür gibt es alles Möglichkeiten. Man kann sich das überall irgendwo zusammenschuschen und dann wähle das, was du möchtest.
Oder sich von dir beraten lassen, statt zu
schuschen. Oder von dir beraten.
Oder das, natürlich auch sehr gern.
Ja. Nee, spannend.
Dein Account heißt Nadine_Mandrella mit D und Doppel-L. Genau. Da gibt es dann auch alle weiterführenden Links. Mhm. Wenn wir es noch nicht erwähnt haben, findet ihr auch in unseren Shownotes.
Selbstverständlich.
Ja, schaut gerne vorbei. Wenn euch das Thema interessiert, freue ich mich. Schreibt mir gerne.
Die Reels sind echt köstlich. Ich habe mich eben nochmal drüber amüsiert.
Was?
Die Reels sind echt köstlich, so mit den Klischees so ein bisschen spielen. Und
Total, ja. Und ich merke auch immer, wenn Nadine so eine Phase hat, wo sie dann mal selber für sich Reels macht, auf einmal kommt bam, 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 bam. Und dann ist sie da ganz lang still und dann hat sie wieder eine Muse und dann kommt wieder damn. Ich kenne das. bei mir mit meinen
Gesprächen. Mit dem Universum, gell, ja.
Mit dem Universum genauso. Ja. Ich hab dann manchmal überhaupt keine Muße, da was zu machen. Und dann kommt es wieder so, so krass, ja.
Sollte eigentlich auch nicht so sein. Da gelobe ich mir auch Besserung. Aber manchmal ist es einfach so. Also ich bin jetzt so 2 Wochen in Deutschland und es war einfach nicht dran. So, es war einfach nicht dran. Es waren jetzt andere Dinge dran. Und das ist
ja, auch gut. Ja, du, das ist doch auch... mein Vater sagt da immer, ich zitiere ja gerne die Sprüche so von meinem Dad, viele denke ich also rolle ich mit den Augen, aber manche sind gut, sind echt gut. Und er sagt da als plane lang, baue kurz. Also man kann vieles im Vorfeld planen. Ich weiß, Markus, das Thema hatten wir erst im letzten mit unserem Podcast-Termin. man kann vieles im Vorfeld versuchen zu planen, wie es dann letzten Endes dann nachher kommt. Das stimmt.
Ja, Marco würde gerne so 2 Monate im Voraus schon planen, wann welche Gäste wie wo zusagen und wir dann schon tun. Ja. Manchmal läuft es aber auch ganz, ganz schnell.
Ja.
Ich berate jetzt noch nicht, um wen es geht, aber manchmal geht es auch ganz schnell.
Und manchmal tut man so wie mit Nadine ein Jahr lang da rumreden und dann warten wir bis in Deutschland.
An mir lag es nicht.
Nee. Es lag auch mit an mir, weil dann ging es um die Uhrzeit. Wie viel Zeit ihr eigentlich? Ihr seid zurück, glaube ich, gell? Ihr seid.
Bali ist
ich jetzt muss rechnen wie beim Dschungelcamp. Wenn bei uns abends Dschungelcamp um 22 Uhr läuft, ist dort morgen 6 Uhr, 7 Uhr so.
Auf Bali ist es also 6 Stunden quasi, 4 Uhr Nacht. Ja, das hat es tatsächlich, also ich mache meine Calls halt meistens dann zur deutschen Zeit am Vormittag oder Nachmittag. Mhm. Ich bin eine kleine Nachteule, also mir macht das nichts, wenn ich mich quasi bei mir irgendwie noch 21, 22 Uhr hinsetze, das mache ich. Dann ist es aber halt in Deutschland 16 Uhr so und da fängt euer Fenster an.
Das
war die Schwierigkeit in der Zeit.
Ne? Das unter anderem war auch ein Thema. Und anyways, es sollte jetzt so sein, wie es jetzt ist. Jetzt haben wir die gleiche Zeitzone, das finde ich doch toll. Und hey Nadine, da du das erste Mal bei uns im Podcast bist, kriegst du noch eine Frage gestellt, so abschließend.
Oha.
Please fasten your seatbelt and make you ready for the answer.
Nichts mit Rechnen, bitte.
Ja, genau. Was ist die Quadratwurzel aus 1.538.000?
Keine Ahnung.
Was bedeutet für dich authentisch sein?
Authentisch sein. Das ist eine sehr gute Frage.
Gell? Finde ich auch. Darfst du ruhig kurz Zeit lassen? Das schneide mal raus.
Ja.
Ich glaube, sich einfach in jedem Moment so zu zeigen, wie man das gerade fühlt. Und das ist auf jeden Fall auch was ich auch anstrebe, wo ich aber auch noch nicht bin. Weil das teilweise halt auch echt herausfordernd ist. Ne? Man macht sich nackig, man macht sich verletzlich und vor allem halt in unserer kunterbunten Social-Media-Welt ist es eine Herausforderung. Ne? Also vielleicht ist es auch eine ganz gute Überleitung noch zu dem, was wir gerade hatten, zu dem ganzen Thema Reels. Ich habe oft auch Themen, die ich eigentlich gerne ansprechen würde, wo ich aber weiß, das Thema hätte Potenzial, zum einen viral zu gehen, weil das kontrovers ist, gerade so Sachen mit Steuerpflicht und so, ne? Und wo ich mir dann echt aktuell leider noch so ein bisschen auf die Zunge beiße und mir sage, vielleicht jetzt gerade noch nicht, weil ich gerade nicht weiß, gerade jetzt auch so in der Phase, ich bin jetzt gerade in Deutschland, ich habe gerade nicht so den Kopf, mir Gedanken zu machen, wie ich einen Shitstorm handeln würde, wenn der kommt. Und da merke ich eigentlich schon, also ich bin eigentlich schon jemand, der auch gerne seine Meinung sagt und so, aber bei solchen Themen halte ich mich oft dann doch noch zurück und bin nicht so authentisch, wie ich es eigentlich gerne sein würde. Ja, um so einen gewissen Schutzwall aufrechtzuerhalten.
Vielleicht darf ich da noch kurz drauf eingehen. Mhm. Ich denke, es ist auch nochmal ein Unterschied, authentisch sein im Privatleben und, sag ich mal, in Öffentlichkeit. Weil zum Beispiel, wir haben auch für uns das Agreement, wir sprechen nicht über Politik und Religion, weil wir wissen, du kannst nichts Richtiges sagen. Und man darf da auch schon erwähnen, dass auch bestimmt Thema Meinungsfreiheit an gewissen Stellen auch nicht mehr vielleicht so vorhanden ist, wie das immer gemacht wird. Ja. Es gibt sehr schnell Abmahnungen, es gibt sehr schnell Sachen.
Und man also muss wir haben eine Freundin im Freundeskreis, die ist halb Iranerin, lebt auch jetzt seit vielen Jahren wieder im Iran, arbeitet da, ich sage jetzt nicht wo, mit der habe ich letztens auch gesprochen und sie wird super gerne auch mal als Gast kommen, aber sie sagt, sie darf halt nicht über gewisse Sachen sprechen, also sie hat da auch was unterschrieben und das ist wirklich auch gefährlich, von daher, also so spannend ich das fände, lasse ich da einfach auch die Finger davon.
Ja. Ja. Und ich denke, es gibt auch, also wir haben auch Themen, wo Markus und ich uns privat austauschen, wo wir immer wieder sagen, das hauen wir nicht in einem Podcast, weil es einfach manchmal schwierig ist. Also ich glaube, das hat einfach auch mit Sinn und Verstand zu tun und halt auch, so wie du ja sagst, man muss sich dann halt auch gefasst machen und aufgestellt sein, wenn dann das Feuerchen kommt. Ne?
Genau.
Du, wer weiß, vielleicht ist es bald soweit, dass du den Punkt hast, aber sehr schön, wie du das beschrieben hast, fand ich sehr, sehr schön. Ja, ja.
Und auch wieder komplett anders. Also wir sind immer wieder verwundert, wie viele Definitionen oder wie viele Richtungen es da gibt zu der Frage.
Ja, das glaube ich. Ja, da hat jeder einfach eine andere Auffassung zu.
Ja, aber ich finde, es ist oft auch natürlich so ein bisschen gefärbt, was in der Folge, es ist mir so aufgefallen, was eh schon so gesprochen worden ist, aber es passt ja ganz gut, weil du jetzt auch so gesagt hast, ne, zeigen. Ich glaube gerade, wenn man solche Umbruchphasen hat und auch vielleicht eine Nicht-Orientiert-Phase hat oder, steh dazu. Ganz ehrlich, und die Leute, die dir dann dumm an die Backe labern und irgendwie versuchen, dich klein zu machen, das sind keine Freunde.
Ja.
Die müssen bei sich selber aufräumen.
Absolut.
Ich finde, es macht total frei, wenn du, mir ging es Anfang des Jahres schlecht, ich habe mit allen darüber gesprochen, ich habe da kein Geheimnis draus gemacht. Was bringt es mir denn? Mir ging es so scheiße, ich hätte eh nicht einfach lächeln können. Du kommst nicht voran eigentlich.
Ja. Ja, es baut eigentlich eher noch so eine zusätzliche Hürde ein, ne? Weil
total.
Wenn du einfach das Gefühl hast, oh, ich muss mich jetzt verstellen und ich kann nicht so sein, wie ich gerade fühle, dann macht das ja auch keinen Spaß. Dann igelt man sich, glaube ich, tendenziell noch mehr ein auch.
Absolut. Mensch, es war eine wundervolle Reise mit dir von Bali eigentlich jetzt aus Deutschland quasi. Wir packen alle Links, die es zu dir gibt, in die Shownotes mit rein. Ihr habt es gehört. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mit Nadine gerne Kontakt aufnehmen. Und
wir haben noch den Song der Woche und dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Die stelle ich vielleicht, bevor wir überlegen mit den Songs bei Marco. Marco,
den Song der Woche weg.
Ja, dann nur die Abschlussfrage.
Oh je, jetzt kommt's.
Gibt's irgendwas, was du wirklich in Bali vermisst aus Deutschland? Und andersrum, wenn du hier bist, wo du sagst, oh, das ist hier so doof, dumm geregelt, warum ist das nicht anders?
Ja, da habe ich sofort für beide Fragen eine Antwort.
Jetzt bin ich gespannt.
Wenn ich auf Bali bin, vermisse ich DM. Solche so Drogerien, wo du so alles kaufen kannst, gibt es da nicht. Ich war gestern, glaube ich, eine Stunde im DM und habe mir die Taschen voll gemacht. Alles, was ich da nicht kaufen kann. Bitte?
Nicht fürs Handgepäck. Hand.
Nein, nein, nein. Ich reise ja mittlerweile wieder mit Koffer. Das ist gar kein Problem.
Aha. Man höre.
Das war nur ein Jahr. Danach bin ich genau aus dem Grund, so dieses heimisch fühlen. Ich wollte einfach zum Beispiel meine Yogamatte mitnehmen und so. Und da habe ich gesagt, ja, schwierig mit Handgepäck. Wo soll die denn hin? Und dann bin ich auf Koffer.
Yogamatte ist echt so ein Ding.
Ja. Also um manche Sachen, okay, da fangen wir jetzt nicht wieder mit an, sonst machen wir jetzt wieder eine Schleife zurück.
Wahrscheinlich. Du hier bist.
Was ich vermisse, wenn ich in Deutschland bin.
Alles.
Wo fange ich an?
Also, die gut gelaunten Menschen wahrscheinlich.
Zum einen die Wärme. Also es war ja jetzt die letzten Tage eigentlich nicht so schlechtes Wetter, aber für mich ist es nicht warm. Leute, ich habe eine lange Hose an, mir ist kalt. So, wenn hier so 25 Grad sind, das ist für mich nicht warm, sorry. Also einfach diese Wärme um mich zu haben, so dass ich einfach in kurzen Sachen rumlaufen kann und fertig, das vermisse ich. Und ich glaube, das zweite große Ding ist so diese, die Mentalität der Menschen. Mhm. Es ist, hier ist so eine Enge in Deutschland. Es ist alles so angstgetrieben und so, ich muss mich absichern für Fall XY, der eintreten könnte. Und was mache ich, wenn das und das passiert? Ja, vielleicht reicht es, wenn du dir darüber Gedanken machst, wenn der Fall dann eintritt. Mhm. Und nicht schon 100 Jahre im Voraus.
Ja.
Also das ist, was es mir in Deutschland echt krass auffällt. Und das, obwohl ich jetzt noch gar nicht mal so viel hier unterwegs war oder so. Aber das ist was, das ist sehr anders einfach hier. Mhm. Diese Leichtigkeit fehlt hier so ein bisschen.
Vielleicht bringen wir mehr Leichtigkeit mit unserem Podcast nach Deutschland.
Ja. Absolut. Ich sage ja auch nicht, dass das mit jedem, das ist ja nicht mit allen Menschen so, ne?
Und nein.
Bestimmt. Aber das geht mir auch so, wenn wir so eine Zeit lang in Spanien sind und wieder zurück. Ja, ja, es ist alles so, so angestrengt.
Ja, genau.
Trifft vielleicht ganz gut so.
So verkrampft irgendwie alles, ich weiß nicht.
Dafür ist es hier in Baden-Baden schön sauber überall. Das vermisse ich dann wieder auf der anderen Seite.
Es gibt immer Pro und Contra. Zu
ja,
jedem
immer.
Ort, zu
es
jeder
ist
Situation.
Nirgendwo alles top und nirgendwo alles schlecht. Ja.
Die Frage
also
ist eigentlich
steht,
nur, eine Sache noch. Die Frage ist eigentlich ja immer nur, worauf fokussierst du dich?
Mhm. Immer.
Auf das, was schlecht ist oder auf das, was gut ist. So, hier sind einige Sachen, die mich auch gerade stören und die nicht geil sind. Ich versuche mich aber trotzdem auf das zu fokussieren, was ich gerade geil finde an Deutschland. DM.
Ja, zum Beispiel.
So, ne, das sind dann halt so, dann lege ich halt darauf meinen Fokus.
Okay. Oder Müller oder Rossmann.
Ja, alternativ. Genau.
Eins steht fest, liebe Nadine, wenn der Markus und ich den ersten Yoga-Retreat machen, über See sozusagen, dann kann ich dich darauf einstellen, dass wir das auf Bali machen und dann ganz viele Tipps von dir brauchen. Perfekt. Wo, wie, wo, was und überhaupt. Und du hast kannst deine Yogamatte, die du mit dem Koffer mitnimmst, kriegst einen Ehrenplatz ganz vorne in der Reihe. Das ist eins, was amtlich ist.
Okay, da erinnere ich dich dran.
Ja,
wir machen da gleich noch einen Workshop für die, die da bleiben wollen und gar nicht mehr zurück nach Deutschland. Ja, das wäre doch ideal.
Wir machen so einen nahtlosen Übergang.
Ja, Cross-Selling, wie man auch das so schön dazu sagt, oder? Liebe Nadine, es war uns ein Fest. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Danke.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben coole Themen angerissen, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr mehr über Nadine wissen wollt, klickt auf die Links. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.